Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Der nächste Crash kommt. Das ist sicher. Es ist eigentlich nur die Frage, wann kommt er? Jetzt, in einem Jahr, in 10 Jahren? Ja, wir werden heute auf jeden Fall diese und weitere Fragen diskutieren. Es passiert einiges an der Börse und deswegen freue ich mich, einen ausgewiesenen Börsenexperten, einen der bekanntesten in Deutschland, zu Gast zu haben. Ich spreche natürlich von André Stagge und schön, dass er heute wieder mit dabei ist. Lieber André, wir haben uns ja erst vor ein paar Wochen noch gesehen in Island bei unserem Once in a Lifetime Event und jetzt sind wir hier gerade bei mir in Kopenhagen und bei dir in Deutschland. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Thorsten, danke für die Einladung.
Und ich würde sagen, wir starten gleich los. Es passiert einiges auf dieser Welt, auch geopolitisch. Iran, Ukraine und Russland nehmen ebenfalls kein Ende. Deswegen, wie ist deine Meinung dazu? Ist das Ganze wirklich eingepriesen bei den Märkten? Kommt das große wirtschaftliche Ende noch und damit auch große Turbulenz bei den Aktienmärkten? Wie ist deine persönliche Einschätzung?
Ja, die geopolitischen Spannungen, sie nehmen auf jeden Fall zu. Du hast eingeleitet, wann kommt der Crash? Ich meine, wir haben ihn teilweise schon gesehen. Silber ist vom Hoch im Januar 50% gefallen. Der Bitcoin hat sich halbiert. Gold ist vom Hoch im Januar 25% runter. Langlaufende Anleihen sind mit deutlichen Wertverlusten in den Büchern von vielen Banken. Und das liegt eben daran, dass wir viele Probleme auf der Welt haben. Ich glaube, auch der Ölpreis wird bald wieder steigen. Den Iran-Konflikt, der ist alles andere als gelöst. Wir hatten ja da die Friedenserklärung am 18. Juni, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Fakt ist aber, dass kaum Schifffahrt stattfindet, dass eben der Iran auch der klare Gewinner ist. Und wenn man sich die Straße von Hormuz mal anguckt, da liegen noch 1150 Schiffe, die sich noch keinen Meter bewegt haben, die so schnell auch nicht reaktiviert werden können. Geschätztes Frachtvolumen 125 Milliarden. Das heißt, die Weltwirtschaft ist natürlich nach wie vor im Bann der geopolitischen Probleme. Und Russland, du hast es angesprochen, wird momentan ja auch massiv von der Ukraine beschossen. Geht so ein bisschen an den europäischen Medien vorbei, aber mittlerweile fliegen mehr Drohnen aus der Ukraine nach Russland und richten Zerstörungen an als andersrum. So ist es eben im Krieg und da werden eben auch massiv Infrastruktur und auch natürlich Ölanlagen getroffen, weil die ja sehr wichtig für die Kriegsfinanzierung sind. Bedeutet also, die geopolitischen Risiken nehmen zu. Wendepunkte am Markt haben wir schon gesehen. Gold, Silber, Bitcoin habe ich angesprochen. Und da ist die Frage der Zeit, wann es eben den Aktienmarkt trifft. Und momentan wackelt es ja auch ein bisschen. Man sieht's. Die letzten Wochen waren ja sehr positiv für Aktionäre, der März eher schlecht. Aber gerade kippt die Stimmung so ein bisschen. Das merkt man insbesondere bei Technologieaktien. Und da kann es eben sehr schnell gehen, weil wenn einmal die Fantasie raus ist, dann, das haben wir auch im Jahr 2007 und 2008 gesehen, kommt der Abverkauf meistens sehr deutlich und schnell.
Du hast gerade KI-Aktien auch genannt und die sind ein großes, wichtiges Thema. Jetzt mal da dahingehend die Frage, wie siehst du es kurzfristig, wie siehst du es langfristig? Weil wir sehen ja bei KI und Technologie, die Innovationszyklen, sie werden immer kürzer. Also Entwicklungen, die früher Jahrzehnte gebraucht haben, spielen sich heute zum Teil in wenigen Jahren ab. Und Elon Musk spricht hier auch von einem gewaltigen Wirtschaftsboom, der in den nächsten Jahren kommen wird. Ja, erfahrungsgemäß sollte man auch nicht gegen ihn wetten. Aber die anderen waren vor einer großen Blase hier und dass die jetzt endlich platzen könnte. Also wie siehst du dieses Thema kurzfristig und langfristig?
Kurzfristig sind die Bewertungen extrem hoch. Die Aktien sind alle to the moon geschossen und wir haben wirklich viel, was auch dafür spricht, dass wir jetzt erstmal eine Korrektur sehen. Elon Musk, du hast es angesprochen mit SpaceX, natürlich ein gutes Beispiel. SpaceX war kurzfristig 3 Billionen wert, jetzt sind sie bei 2 Billionen. Also das sind Bewegungen, die hat es früher über Jahrzehnte gegeben, dass solche Börsenwerte geschaffen oder dann zerstört werden. Heute passiert das mit einem Fingerschnipp, weil eben sich Bewertungsmodelle ändern. Und diese ganze Fantasie, die eingepreist ist, die ist eben sehr, sehr euphorisch. Und das erinnert mich ein bisschen an den neuen Markt. Damals war eben auch das Internet on vogue. Man hat sehr viel über Telekommunikationsleistungen und Infrastruktur in dem Bereich gesprochen. Man hatte Milliarden Ausgaben, weit weniger als heute, aber für die damaligen Verhältnisse schon sehr viel. Und vieles wurde eben durch Technologie dann auch wegrationalisiert. Das Internet ist immer noch da, deswegen kommunizieren wir auch. Aber die Bewertungen sind eben andere. Und da habe ich auch ein bisschen Angst. Bei den KI-Aktien muss man gerade sehr stark unterscheiden. Wir sehen, dass halt diejenigen, die KI einkaufen, das sind eben viele Aktien auch aus dem Magnificent Seven. Die sind seit Jahresstart im Minus. Wenn ich mir eine Microsoft anschaue oder andere, die sind deutlich im Minus. Das bedeutet, diejenigen, die KI eben kaufen, die Chips kaufen von Nvidia und Co., die sind eben auch schon unter Druck. Und diejenigen, die die Schecks sozusagen empfangen, die stehen noch relativ gut da. Aber wenn die Scheck-Aussteller eben nicht mehr so gut funktionieren, wenn sie eben einen Großteil des freien Cashflows auch jetzt investiert haben und dieses Geld dann eben nicht mehr zur Verfügung steht, dann wird es schwierig. Also kurzfristig mache ich mir da schon Sorgen, dass die Bewertungen einfach zu hoch sind. Und Fakt ist auch, aufgrund der Konzentration, wenn diese Aktien fallen, zieht es den ganzen Markt nach unten. Und es geht dann sehr schnell. Das haben wir im April gesehen, letztes Jahr mit Trump und den Zöllen. Wir haben es im März gesehen mit dem Iran-Konflikt. Die Technologieaktien, die eben sehr gehypt sind, sehr weit gestiegen sind, die fallen dann eben auch besonders schnell. Das ist eben die Logik der Börse. Alles, was besonders hoch steigt, kann dann logischerweise auch weit fallen. Das ist eben die Volatilität, die da eingepreist wird. Langfristig ist natürlich das Thema KI interessant. Die Frage ist nur, zu welchen Bewertungen. Und auch das Thema SpaceX, ich hatte schon angedeutet, natürlich träumen wir alle von der Raumfahrt und vielleicht ist es eben wie im 15., 16. Jahrhundert dann eben die Seefahrt, wo man dann neue Länder und neue Möglichkeiten entdeckt. Die Frage ist nun immer, zu welchem Preis, wie schnell das passiert und ob die Erwartungen vielleicht aufgrund der Börsenpsychologie einfach zu hoch sind.
SpaceX, du hast es gerade schon genannt. Vielleicht da noch ein paar Worte dazu. Wie siehst du mittel- und langfristig? Ist das jetzt eine gute Einstiegsmöglichkeit in diesen Megakonzern, der ja so vielschichtig ist und nicht so einfach zu bewerten?
Also für mich ist die Aktie, man muss es leider so sagen, komplett überbewertet. Das ist meine persönliche Meinung. Die Aktie kam ja in der Emission mit $135, war komplett überzeichnet. Der erste Kurs dann irgendwas um 150, dann schoss sie auf 220 hoch, also wirklich wie eine Rakete. Eine komplette Marktkapitalisierung, hatte ich gesagt, 3.000 Milliarden US-Dollar, also unglaublich, das viertwertvollste Unternehmen der Welt in wenigen Sekunden, das teuerste IPO der Geschichte. Und das, obwohl nur 4,9% des Free-Floates auch tatsächlich am Markt sind. Das wird nach und nach erhöht und kurz danach, und das hat der Börse eben auch nicht gefallen bei SpaceX, gab es nicht eine Kapitalerhöhung durch Aktien, sondern eine sehr große Neuemission von Anleihen. Man hat sich also direkt wieder Geld beschaffen, nachdem man eben die Aktien schon im Markt hatte. Und das ist sehr unüblich. Und das hat eben auch gezeigt, dass dieser Kapitalbedarf einfach so unendlich groß ist. Fantastilliarden kann man schon fast nennen. Und das ist eben schwierig. Und was bei SpaceX auch schwer zu bewerten ist, wir haben ja drei wichtige Geschäftsbereiche. Das eine ist natürlich, was gut funktioniert, Starlink. Allerdings auch zu sehr hohen Kosten. Das andere ist Starship, da kann man eben sagen, da ist eine Menge Innovationspotenzial drin, weil man eben Raketen wiederverwerten kann, weil man auch der Innovator ist, aber da wird es eben viele geben in der Konkurrenz, die da auch mithalten. Und dann gibt es dieses ganze Segment KI, was halt sehr undurchsichtig ist und die Aktie natürlich auch sehr volatil macht. Und die Stimmrechte in der Aktie sind auch sehr schlecht verteilt, also du hast kein Mitstimmungsrecht, ja, du bist nicht der klassische Aktionär, wie man das kennt, ich habe mehr Anteile, also kann ich mehr sagen, sondern am Ende behält Elon Musk die Hoheit. Ist ja auch der erste Billionär jetzt durch den IPO geworden. Momentan fällt sein Vermögen ja auch wieder simultan. Kann man ja mit den Aktien ganz gut parallel verstehen, wie das Vermögen hoch und runter geht. Und deswegen ist es für mich weder kurz noch langfristig ein gutes Investment. Klar, wenn die Aktie vielleicht mal unter $100 notiert, also sich hier vom aktuellen Stand nochmal mehr als halbiert, dann kann man drüber nachdenken. Aber mit den Bewertungen, ich bin auch ein bisschen fundamental getrieben natürlich, tue ich mir schwer. Und die Aktie kommt natürlich jetzt in einen Markt rein, der so euphorisch ist, der schon sehr weit gelaufen ist. Wir haben noch nie so viele gehebelte ETFs gesehen im Markt. Wir haben noch nie so viele Futures und Optionen gesehen. Wir haben noch nie so viel Retail Money gesehen. Es ist ein riesen Börsenhype in USA. Das können wir uns in Europa gar nicht vorstellen. Für uns sind Aktien immer noch langweilig und irgendwie so ein fernes Thema. Und jetzt denkt die Regierung plötzlich auch über eine Aktienquote nach in der Rente, was mir auch schon sagt, der Zug ist wirklich schon abgefahren. Aber in den USA ist eine riesen Euphorie. Und ich glaube nicht, dass die auf diese Geschäftsmodelle immer weiter hochskaliert, weil am Ende du brauchst immer einen marginalen Käufer, der noch reinkommt. Und da mache ich mir eben gerade bei SpaceX, aber auch bei anderen Technologieaktien, die sehr hoch bewertet sind, doch eher Sorgen und würde jetzt nicht im letzten Drittel des Hypes da noch investieren, sondern da würde ich eher auf andere, bessere Möglichkeiten setzen.
Okay, sprich noch ein bisschen Geduld. Dafür würde ich auch sprechen, dass wir jetzt in den Sommer reinkommen, der häufig ja auch nicht so einfach ist. Man weiß ja nie, was im Sommer passiert. Also wie läuft denn normalerweise so ein Sommer ab und macht dich das ebenfalls noch, sagen wir in Anführungszeichen, ein bisschen pessimistischer im kurzfristigen Umfeld?
Kurze Antwort, ja, du hast es angesprochen, der Sommer ist saisonal nicht besonders gut. Sell in May und go away, woran liegt das? Es fließt einfach kein Geld im Sommer in den Markt oder weniger Geld, weil die Leute es einfach ausgeben und konsumieren. Das können eben alle Statistiken auch belegen. Dazu kommen halt die Midterm-Elections im November, das heißt im Vierjahreszyklus der Präsidentschaftswahl sind die nächsten 3 bis 4 Monate, die jetzt vor uns liegen, die saisonal schlechtesten. Im Durchschnitt ist der Markt hier um 8% gefallen. Das heißt also, Aktien haben diesen saisonalen Rückenwind nicht, den sie normalerweise im Winter haben oder wenn eben auch nicht Präsidentschafts- oder eben Midterm-Election-Years sind. Bedeutet eben hier, Geld fließt eher raus in diese momentane Stimmungsdrehung, die wir sehen, plus gleichzeitig viel Hebel. Also es passt viel zusammen, wo man sagen kann, dass es eben doch ein bisschen verschiedene Warnsignale gibt. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, was ich noch da lassen kann. Es ist ja nicht nur die Aktie, die gute Renditen macht. Also zum Beispiel, ich bin großer Freund schon lange von Norwegen-Anleihen. Die haben seit Jahresstart 10% gemacht. Rohstoffe haben dieses Jahr 20% Rendite gemacht in einem breiten Basket. Wir haben Emerging-Markets-Anleihen mit 30% Rendite. Wir haben teilweise auch Value-Aktien aus Südamerika, die schon 20-30% gemacht haben. wir beziehen uns ja hier in der Analyse eher auf die großen Aktien, die jeder kennt, S&P und DAX. Das bedeutet, es gibt viele Möglichkeiten am Markt, aber man muss sie nicht unbedingt immer da suchen, wo alle schon unterwegs sind und schon investiert, sondern man kann auch einfach mal gucken, wo es halt neue Möglichkeiten gibt. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, man kann auch von fallenden Kursen profitieren. Also wer auf fallende Anleihen gesetzt hat, langlaufende Anleihen in den letzten 4 Jahren, konnte massiv Geld verdienen. Ich glaube, das dreht sich langsam. Ich glaube, da entstehen auch Kaufgelegenheiten. Aber warum kann es in den nächsten Jahren nicht mal so sein, dass man auch mit fallenden Aktien Geld verdient? Also die Möglichkeiten sind groß im Börsenbereich. Man sollte sie nur kennen und entsprechend nutzen.
Mhm. Ja, da vielleicht erwähnen, weil wir sind ja auch nächsten Dienstag nochmal live, wo du auch nochmal dein Know-how weitergibst. Link unterhalb von dem Video. Und da kann man natürlich viel individueller reingehen. Und da kannst du hier einem ehemaligen Milliardenfondsmanager wirklich all deine Fragen stellen. Gut, von dem her, mich würde auch nochmal interessieren, ein paar Worte zu dem neuen Fed-Chef im Amt, Kevin Warsh. Was ist das für einer? Und was dürfen wir von ihm erwarten für die Märkte? Und jetzt auch in diesem, sag ich jetzt mal, sehr intensiven Umfeld, wo wir gerade sind.
Das ist eine extrem spannende Entwicklung, die wir gerade in den USA sehen. Wir haben einen neuen Fed-Chef, du hast es gesagt, Kevin Warsh. Er war schon mal ein Fed-Governor, er kennt die Fed, auch unter der Zeit von Lehman Brothers. Er ist ein Mann aus der Wirtschaft, anders als der Vorgänger Jerome Powell, der ja Jurist war und er in so einem akademischen Kreis unterwegs, ist er wirklich Praktiker und er hat ganz klar ein Ziel, er möchte die Fed unabhängiger machen und er möchte den Märkten mehr Spielraum überlassen. Also genau das Gegenteil von dem, was nach Lehman Brothers entstanden ist, dass die Börse eben sehr stark durch die Fed auch manipuliert wurde. Das möchte er zumindest nach der Lesart aktuell verhindern. Er möchte es verringern. Wie sieht man das konkret in seiner ersten Pressekonferenz? Er hat schon gesagt, dass er keine Forward Guidance selber geben wird, also keine Vorausschau für die Märkte. Er wird sich selber nicht an den Prognosen beteiligen, an den Dotplots. Er hat das Statement, was die Fed nach einer Zinssitzung veröffentlicht, deutlich gekürzt. Und das bedeutet alles für die Märkte, dass sie sich mehr selber überlassen werden. Also er möchte diese Einflussnahme durch die Fed ein Stück weit regulieren und reduzieren. Und das heißt eben auch, dass die Märkte sich mehr selber überlassen sind, was für mich auch zu steigenden Zinsen führt. Das haben wir auch gesehen. Ich hatte ja den Rückgang bei Gold und Silber angesprochen. Das ist ganz interessant. Ende Januar wurde offiziell Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell nominiert. Und das war eben die Zeit, wo dann Gold und Silber auch an einem Tag so deutlich gefallen sind. Jetzt ist er Fed-Chef und was machen Gold und Silber? Sie fallen wieder. Und ich denke eben, das passt ganz gut, weil die Märkte eben einpreisen, dass die Zinsen unter Kevin Warsh steigen werden. Wir haben das auch gesehen. Im Februar hatten wir 2 Zinssenkungen eingepreist. Jetzt sind fast 2 Zinssteigerungen eingepreist. Obwohl es im Iran-Konflikt ja schon so eine leichte Entwarnung gibt und der Ölpreis auch 30% vom Hoch gefallen ist. Aber Kevin Warsh wird viel verändern. Er wird die Märkte eben sich selber überlassen und er wird diesen Fed-Put, den immer irgendwo die Märkte auch gehabt haben, auflösen. Also ich glaube nicht, dass wenn eben der S&P 10-20% fällt, die Fed sofort mit sinkenden Zinsen dann entgegensteuert, solange die Inflation oben ist. Und das muss man ja auch sagen, die Inflation in den USA war 63 Monate, also über 5 Jahre über dem Ziel der Fed, von 2%. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Auftrag von Kevin Warsh, diese 2%-Marke wieder zu erreichen. Und das kann er nur, wenn er die kurzfristigen Zinsen, die Fed Funds, auch deutlich mit nach oben nimmt.
Ja, du hattest da auch Gold und Silber bereits genannt. Und da hatten wir einen spektakulären Lauf seit 2025 bis Anfang des Jahres. Jetzt wieder etwas nachgegeben. Ist die Luft jetzt raus, für deiner Ansicht nach, für längere Zeit? Oder ist es einfach eine Verschnaufpause, bevor es wieder nach Norden geht?
Es ist eine gute Korrektur, eine nötige Korrektur, die aber meiner Meinung nach auch noch weitergehen kann. Ich finde andere Rohstoffe gerade interessanter, also Lebensmittelbereich finde ich spannend, so Dinge, Lebendvieh, Soja, Orangensaft. Also wenn man sich bei so einem Ding einkaufen will, da kann man da auch ganz gute Chancen finden. Auch im Kupferbereich finde ich nach wie vor Chancen und auch bei anderen Metallen wie Aluminium. Gold und Silber sehe ich, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, einfach weil der Rückgang mir jetzt zu groß war und wir auch wichtige Marken unterschritten haben. Gold und Silber sind unter der 200-Tage-Linie, sind unter dem Year-to-Date-Effekt. Und ich glaube, dass viel der Euphorie der letzten 4 Jahre, wo die beiden Märkte ja sehr gut gelaufen sind, insbesondere letztes Jahr, du hast es angesprochen, zweitbeste Jahr für Gold, beste Jahr für Silber der Geschichte, dass da einfach zu viel eingepreist ist, zu viel schon drin ist. Langfristig sicherlich Gold und Silber als Beimischung kann man in jedem Depot mit haben. Zahlt natürlich keine Zinsen, aber ist ein guter Stabilisator. Aber nach solchen Kursrenditen, wo eben die Renditen extrem hoch waren, ist es nur normal, dass wir auch eine Korrektur sehen. Und die ist dann meistens auch nicht in 3-4 Monaten vorbei, sondern wir haben das auch in anderen Phasen gesehen, wie 2011 und 12, wo sich ja der Goldpreis auch halbiert hatte, dass dann eben doch nochmal ein bisschen Panik einsetzen muss. Und wenn das kommt, so im Bereich 3.000, 3.500 $, dann kann man Gold sicherlich auch wieder kaufen. Aktuell bei 4.200 und leicht drunter würde ich sagen, na, da kommt eher noch ein bisschen Bewegung nach unten rein. Dafür braucht man klare Strategien, wie wir sie auch im Webinar besprechen. Und wer das Risiko nicht tragen will, der kann ja auch ausweichen auf einen breiteren Rohstoffindex, wo alles drin ist. ist eben besser diversifiziert. Aber das, was aktuell im Gold- und Silbermarkt passiert ist, da würde ich nicht sofort reinkaufen, sondern da sehe ich, das große Geld fließt eher raus. Und es kann sein, dass nächstes Jahr wieder die Richtung dann nach Norden geht. Aber aktuell würde ich mich nicht gegen das Momentum stellen und nicht kaufen, nur weil es einfach mal ein bisschen gefallen ist.
Ja, und abschließend noch, das heißt, als Investor, wie würdest du dich jetzt in diesem Marktumfeld aufstellen, so zusammenfassend? Ja, wir gehen am Dienstag auch noch intensiver rein, aber schon mal ja so ein paar Hinweise jetzt als konservativer Investor und wenn man jetzt ein bisschen aggressiver in den Markt hineingehen möchte.
Also für die nächsten 6 Monate würde ich definitiv meine Aktienquote reduzieren. Ich würde sehr aufpassen, gerade bei diesen hochkonzentrierten Aktien, die alle gerade im Depot haben, wo gerade eine extreme Euphorie ist. Da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde vorsichtig sein generell mit dem Thema Risiko. Es ist einmal nicht die Zeit im Sommer mit den Vorwahljahren, dass eben jetzt hier auch die Unsicherheit herrscht, groß ins Risiko reinzugehen. Ich würde mir kurzlaufende Anleihen angucken als Stabilisator. Ich würde ein bisschen Emerging Markets beimischen, wenn es sein muss, auch von Aktien her. Eher aber von den Anleihen. Ich würde international sehr breit diversifizieren und so ein bisschen auf die Dinge setzen, die noch keiner so richtig im Depot hat, die vielleicht auch langweilig sind. Also Energietitel zum Beispiel. Ja, die sind sehr gut gelaufen schon. In den letzten Monaten sind deutlich auch wieder zurückgekommen, aber insgesamt sind das so richtige Langweiler. Die zahlen ja aber 4-5% Dividende, sind in der Infrastruktur sehr wichtig, auch für das Thema KI, wenn eben die Stromkosten hochgehen, dann muss ja jemand eben auch die Energie erzeugen, dafür brauchst du die Unternehmen auch. Da könnte man reingehen, wenn man ein bisschen aggressiver sein will. Und was ich auch spannend finde, wenn man eben aggressiv investieren will und vielleicht auch die nächsten 6 Monate gewinne, warum nicht mal auf fallende Kurse setzen? Warum nicht mal das ganze Thema umdrehen? 99% der Anleger gefühlt setzen immer nur auf steigende Kurse und das ist langfristig auch der richtige Weg. Aber wenn es runtergeht, dann geht es eben sehr schnell. Das haben wir 2008 gesehen, das haben wir 2001 gesehen. Und gerade in den nächsten Monaten, glaube ich, gibt es auch auf der Short-Seite bei einzelnen Aktien, aber auch auf der Indexebene gute Chancen. Das heißt, vielleicht ein konservatives Portfolio als Basis und dazu eben vielleicht 2, 3 aggressivere Ideen, je nachdem, wie erfahren der Anleger ist. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung.
Wunderbar. Danke für deine Einblicke und vielleicht so eine kleine Vorschau. Wir sind, wie gesagt, am kommenden Dienstag live. Was wird uns da alles erwarten? Also Link für all diejenigen, die sich anmelden möchten. Da kann ich sehr, sehr empfehlen. Erfahrungsgemäß, Andrea, wieder interessante und sehr, sehr wichtige Inhalte und liegt erfahrungsgemäß auch sehr, sehr gut. Also was erwartet uns am kommenden Dienstag?
Ich werde auf jeden Fall 3 konkrete Investmentideen dabei haben. 3 Dinge, wo ich selber investiere, die nichts mit dem Aktienmarkt zu tun haben und die eher sogar besser laufen, wenn die Aktienkurse fallen. Ich habe 4 konkrete Strategien dabei, mit denen jeder sein eigenes Depot überprüfen kann, wo wir uns auch Gold und Silber, Bitcoin und andere Märkte anschauen. Klare Marken, wo ich auch Gold und Silber kaufen würde, wenn der Kurs steigt, ist das für mich ein Bestätigungssignal. Ich zeige auch meine 10 Lieblingsaktien. Die sind seit Jahresstart auch gut im Plus. Das sind 10 Aktien, die eher für die meisten wahrscheinlich unbekannt sind, die aber eine gute Stabilisierung bringen. Also Rohstoffaktien sind mit dabei, Aktien aus Japan, die auch dieses Jahr gut gelaufen sind und. Und wir gehen vor allen Dingen auch auf Fragen ein. Mein Team wird dabei sein. Bedeutet also auch, dass jeder individuell noch ein kleines Mini-Coaching bekommen kann in diesem Training, wenn er das möchte, zusätzlich zum Vortrag. Und am Ende nehmen wir uns natürlich auch wieder Zeit, Fragen zu beantworten, weil wir möchten gerade in der aktuellen Zeit den Teilnehmer, die Teilnehmerin unterstützen, das Beste rauszuholen. Ich habe das selber erlebt. 96 bis 2000 war ich massiv in Aktien investiert. Alles ging hoch. Ich war super glücklich. 2001 und 2 habe ich dann alles wieder an den Gewinnen verloren. Und das war super schade. Und ich möchte einfach den Leuten Perspektiven geben, wie sie ihre Börsengewinne, die vielleicht jetzt im Aktienbereich stehen, auch sichern können. Oder wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt trotzdem weiter am Markt aktiv sein, wie sie auch unabhängig von der Aktie gewinnen können. Also wir haben eine ganze Menge vorbereitet. Es wird ein super cooles Webinar. Wir haben das Team dabei. Und jeder, der live dabei sein möchte, dem verspreche ich eine gute Show, viele Informationen und vor allen Dingen auch einen konkreten Mehrwert.
Das klingt doch sehr, sehr gut. Von dem her gerne eintragen für den Dienstag, Link oder für den Video. Lieber André, war kurz knackig. Wir sind relativ viele Fragen und du hast es auch ausführlich, ich sag mal, sehr verdichtet beantwortet. So macht es sehr viel Spaß. Wir freuen uns auf dich am Dienstag und herzlichen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.